Da sind ja vor allem Aufgaben drin, die Sie noch nicht lösen können, weil von einem Tableau-Kalkül die Rede ist, den wir noch nicht mal in dieser Sitzung, sondern in der nächsten Sitzung kennenlernen. Wobei die nächste Sitzung nicht Montag, sondern, nee, Moment, wie rum jetzt? Doch, die nächste Sitzung ist Montag, genau, der Donnerstag nächste Woche fällt aus, aber nicht der Montag. Also, Tableau-Kalkül ist Gegenstand von Aufgabe 1, 3 und 4. Den, wie gesagt, erst nächsten Montag. Aufgabe 2 kann man größtenteils jetzt schon lösen, sofern man in Gloin war. Ja, also das, und wenn nicht, dann nach der heutigen Sitzung. Also Resolutionsalgorithmus machen wir jetzt nochmal. Und wir machen auch hoffentlich DPLL. Ja, das ist einfach so ein Ausprobieren. Das meiste ist einfach Ausprobieren. Also auch hier Aufgabe 1 ist einfach ganz konkret mal Anwendung dieses Tableau-Kalküls, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wie die Dinger funktionieren. Aufgabe 3 ist so ein Meta-Beweis über ein Tableau-Kalkül. Und ach so, nee, Aufgabe 4 kann man jetzt auch schon lösen. Mit der kann man geradezu anfangen. Aufgabe 4 ist was rein Semantisches über konjunktive Normalformen. Ja, und zwar ist das was über was tatsächlich positive Logik heißt. Ja, also das habe ich jetzt nicht erfunden. Was positive Logik ist, kann man komplizierter definieren, aber wenn man konjunktive Normalformen vor sich hat, heißt das schlicht und einfach, es enthält keine Negation. Und auch sonst kann man sagen, es enthält einfach keine Negation. Das heißt, eine Klausel ist dann einfach eine Disjunktion von Atomen, ja? Und eine konjunktive Normalform eine Konjunktion solcher Klauseln. Und hier soll charakterisiert werden, ja, Nicht-Erfüllbarkeit, also Erfüllbarkeit von solchen positiven Formeln ist natürlich was sehr Langweiliges. Ich setze vorsichtshalber mal alle Atome auf wahr, dann ist meine Formel erfüllt. Ja, das ist jetzt keine interessante Frage mit der Erfüllbarkeit. Wenn eine Logik eben keine Negation hat, dann kann ich auch nicht logische Folgerungen auf Erfüllbarkeit reduzieren, indem ich eine Formel negiere und auf die andere Seite schiebe. Das geht dann eben nicht mehr. Das heißt, da muss man wirklich logische Folgerungen sich angucken, wenn man was Interessantes haben will. Und genau diese logische Folgerung, die soll hier halt charakterisiert werden. Ja, das ist, naja, beziehungsweise ist die Charakterisierung hier angegeben. Ja, also es gibt also eine offensichtliche Situation, in der eine solche positive CNF aus einer anderen folgt, nämlich dann, wenn ich jede ihrer Klauseln, also jede Klausel der Formel, die hier folgt, schon praktisch hier links vorhanden ist, okay, eventuell mit weniger Atomen drin. Nicht? Also zum Beispiel, wenn ich, nicht? Also bei Klauseln ist es ja so, dass die kleinen die großen implizieren. Ja? Also wenn ich A habe, dann ist das stärker als A oder B. Nicht? Also es impliziert eben A oder B. Je größer eine Klausel ist, umso schwächer ist sie. So, das heißt also, ich finde, also wenn das hier so ist, ja, dann, gut, das muss man natürlich auch zeigen, aber es ist relativ klar, dass also die Regel dass das die Implikation von rechts nach links gilt. Das heißt, wenn jede Klausel hier rechts größer als eine hier links ist, dann ist das wohl eine logische Folgerung, aber man soll eben zeigen, dass auch das Umgekehrte gilt. Und da muss man sich das eben semantisch überlegen. Ja, da muss man tatsächlich mal Wahrheitsbelegungen angeben. Ja. Ja, sind dazu zunächst mal Fragen. Gut, also jetzt gucke ich nochmal Interesse halber auf. Also ich weiß, dass die Frage mit der Definierbarkeit der endlichen linearen Ordnung in der letzten Ausgabe auch hochgekommen ist. Ich hoffe, es handelt sich nicht um einen Haken am Zettel, den ich jetzt übersehen habe. So, Aufgabe 2, ja. Ach so, das heißt, das haben Sie dann als Beispiel gewählt und, okay. Ja. Nee, okay. Gut, nee, okay, dann bin ich zumindest hinsichtlich der Aufgabenstellung beruhigt. Ja, nee, es wird vermutlich nicht klappen. Ja, ich weiß, dass wir das letztes Mal eine Weile hin und her gewälzt hatten, deswegen hatte ich auch dieses Beispiel hier sofort parat gegen einen Versuch, das doch First Order zu definieren. Wie gesagt, also meine Vermutung wäre, es geht nicht. Ich verschenke noch einen Ausdruck vom Übungsblatt, sonst schmeiße ich ihn weg. Wieder einen Baum gerettet. So. Jetzt muss ich die lange wieder hochdimmen, oder was? Ja. Okay. Ja, also wir waren bei unserer Wiederholung von Aussagenlogik, beziehungsweise sind wir mit der dem Teil der Wiederholung ist jetzt fertig. Eine Sache wollte ich noch einwerfen, da haben wir also in den früheren Ausgaben ganze Kapitel zu drin gehabt, aber das haben wir dann irgendwann als deswegen wieder rausgeschmissen, weil es dann doch von dem eigentlich zentralen Ziel mit der Beschreibungslogik zu sehr abgehalten hat. Und den wollte ich aber zumindest mal erwähnt haben, weil das auch ein erstens wichtiger Formalismus ist und zweitens sich gut macht in so einer kleinen Diskussion über die Komplexität von Schlussfolgerungen in Aussagenlogik, den ich gleich nachschieben wollte. Also, ein erstmal ohne das Ordert, ein Binary Decision Diagram ist, da wird der Elektrotechniker aufmerken, beziehungsweise wird das vielleicht schon kennen, das ist also eine Methode, Schaltkreise zu beschreiben. Also, ich habe hier, wie viele, da, sagen wir mal nur drei propositionale Atome, also mit anderen Worten irgendwie drei Inputs zu meinem Schaltkreis. Und ich mache jetzt ein Diagramm, ja, was mir einfach nur sagt, wo laufe ich lang, wenn an dem entsprechenden Input eine 0 oder eine 1 anliegt, oder sprich, wenn das propositionale Atom eben wahr oder falsch ist. So, nicht? Das heißt, sagen wir mal, hier kann man links oder rechts lang laufen. Bei einer 0 landen wir beim B, bei einer 1 landen wir beim C. Hier im C sagen wir mal, gut, bei einer 0 fahren wir links zum B, bei einer 1 landen wir hier bei so einem speziellen Knoten 0, der sagt uns, dann kommt am Ende am Ausgang 0 raus, beziehungsweise die Formel ist eben falsch. Und hier haben wir wiederum zwei Möglichkeiten. Mit der 0 gehen wir zur 1. Das soll eben heißen, die Formel ist wahr oder am Ausgang liegt 1 an. Und mit einer 1 gehen wir zur 0. So. So, das Ding, ja, das kodiert mir jetzt also eine boolesche Funktion. Nicht? Das sagt mir also, wenn ich Wahrheitswerte für A, B und C kenne, dann kann ich also einen Ausgangswert 1 oder 0 ausrechnen, indem ich einfach sehe, nicht, wenn ich hier überall lang laufe, wo komme ich dann raus? Ja, fällt jemandem eine aussagenlogische Formel ein, die dieses BDD oder dieses Binary Decision Diagram wiedergibt? Die muss in keiner bestimmten Form sein. Nö, kann man sich frei stil ausdenken.
Nicht A und nicht B. Nicht A und nicht B oder A und nicht C und nicht B.
Oder A
und
nicht B, genau. Ja. Ja, nicht? Also es ist eine Art, sowas zu repräsentieren. Eine sehr populäre Art, muss man sagen. Also gerade in Chip-Design oder so werden die Dinger rauf und runter verwendet. Warum? Nun deswegen, weil sie oft relativ kompakt sind und weil sich relativ gut mit ihnen rechnen lässt.
Ja, was heißt das? Ordered? Und das Ordered, das bezieht sich darauf, dass ich eine Ordnung auf den Variablen habe. Achso, jetzt müssen wir hier deutlich sein. In der Tat eben eine totale Ordnung auf den Variablen. Ja, also ich schreibe mir von den Variablen eine Liste auf und ich definiere das jetzt nicht formal, ja, weil wir wenig formal damit machen wollen. Alle Pfade durchs Diagramm müssen diese Ordnung einhalten.
So, das da ist, behaupte ich, ein OBDD. Was können wir als Ordnung auf den Variablen nehmen? Also,
A kleiner c kleiner b ist eine Ordnung hier drauf, nicht? Also ich kann da lang laufen, gut, das ist AC, ich kann hier lang laufen, das ist ACB, ich kann hier lang laufen, das ist AB, das ist auch okay, wenn was nicht vorkommt, ist das in Ordnung. So, und ja, gut, ganz aktuell auf Stand bin ich nicht, also lange Zeit war also Hauptteil des Sports beim Design von Chips, dass man heuristisch sich geschickt solche Variablenordnungen ausdenkt, denn das, nicht, wenn man also
eine gegebene boolesche Funktion hat und in so ein Binary Decision Diagram übersetzen will, dann kann es, die Größe dieses Diagramms, die kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie man jetzt diese Variablenordnung geht.
So, und was anderes Wichtiges, was es gibt, ist ein Reduktionsalgorithmus auf den Dingern. Fange ich mal an mit einer aussagenlogischen Formel. Ja, phi gleich, so ich schreibe die jetzt mal als x, warum auch immer, vor allem deswegen, damit ich gegenüber dem Skript nicht durcheinander komme. Also, ich nehme mal eine aussagenlogische Formel, die schreiben wir gleich in CNF. Also, phi ist jetzt folgendes. Nicht x1, was? Und nicht x2 und nicht x3 oder nächste Alternative x1 und x2 oder was noch? X2 und X3 und ich gebe mal eine Variablenordnung vor. X1 größer X2 größer X3. So, ja, jetzt wird es schwierig, das hätten wir auf einer anderen Tafel machen müssen. Ja. Gut, das lernen wir jetzt alle kurz auswendig. Ja? So. Ich meine, der fährt ja eh gleich wieder hoch, okay. Ah, nee, er bleibt so, ne? Jemand hat sich den Film angeguckt vom letzten Mal. So, weil ja die Variablenordnung x1, x2, x3 war, ja, ich sehe hier gerade, dass wir die Richtung der Ordnung im Skript andersrum haben. Kommt nicht so drauf an, man versteht es vielleicht trotzdem, ja. So, also wir fangen bei x1 an, haben dann eine Verzweigung, 1 und 0, ja. So, jetzt kommt in der Variablenordnung als nächstes x2, also machen wir hier einen x2-Knoten und da rechts auch. So, dann ja, machen wir einfach so weiter. Ja, also der Teil bis zu den Blättern, ja, der ist erstmal stumpf. Ich male jeweils die nächste Variable dran, die dran ist, also hier jetzt x3. So, und dann gibt es wieder zwei Verzweigungen.
So. So, da muss ich nur an die Blätter jetzt das Richtige schreiben. Ja, also Moment, wie ist das? X2 und X3, das wäre also hier eine 1, nicht wahr? Genau, und hier wäre es, achso, X1, jetzt können wir es doch wieder alles auf einmal sehen. Ja, also X1 und X2 reicht auch, das heißt, das hier wäre eine 1. Auf dem Pfad hier ist, was jetzt, X1 und X2 ist schon mal nicht erfüllt, X2 und X3 auch nicht und alle falsch ist auch nicht, also kommt hier 0 raus. Und hier auch, weil das X1 wahr ist. So, hier haben wir X2 und X3, also kommt 1 raus. Dagegen kommt hier 0 raus, meine ich, richtig. Und wie ist das hier? Hier kommt 0 raus, weil x2 nicht wahr ist, aber x3. Und stimmt das? Jawohl. Und hier rechts sind sie alle falsch. Da sind wir also in der ersten Klausel. Da kommt wieder eine 1 raus. So. So, und dann kann man anfangen, das zu vereinfachen. Ja. Das mache ich jetzt durch Wischen. Müssen Sie mal mit Pinnen irgendwie sehen, wie Sie das machen. Vielleicht haben Sie ja bunte Farbe dabei. So, also, es gibt zwei Arten von Vereinfachungen. Sie fallen mir sicher gleich beide wieder ein. Die eine offensichtliche Vereinfachung ist die, wo links und rechts, also erstmal mache ich sowieso, ne, also das hier habe ich, um es als Baum malen zu können, hingeschrieben. Erstmal fasse ich alle Nullen und alle Einsen jeweils zu einem einzelnen Knoten zusammen. Ja, so, das zeige ich jetzt nicht. Das sorgt also dafür, dass hier nur noch zwei Punkte stehen und hier ganz viele irgendwie durcheinandergehende Pfeile. So, und dann kann es ja sein, dass es auf eine Entscheidung gar nicht mehr ankommt. Ja, hier zum Beispiel. Ob hier jetzt 1 oder 0 kommt, ist Wurst. In jedem Falle kommt 1 raus. Was mache ich? Nun, ich mache den Knoten, bei dem es auf die Entscheidung nicht mehr ankommt, den mache ich einfach weg und ersetze den Pfeil, also durch einen Pfeil, der direkt hier hinführt. Ja, das heißt, so, jetzt, wie gesagt, wird also brutal gewischt. Gut, das ist hier gerade breit genug, dass ich den hier auch gleich löschen kann. Auch auf den kommt es nicht mehr an. Ja, das heißt, hier kommt also einmal 0, einmal 1 raus. So. Jetzt müssen wir überlegen, was wir noch machen können. Jetzt habe ich dir die zweite von diesen beiden Reduktionen gerade nicht parat. Also das eine ist, dass ich diese irrelevanten Kanten streiche und das andere ist was? Shit. Was mache ich denn noch? Man kann ja mal reingucken, was hier noch passiert. So, das bleibt, das bleibt. Das ist ja schon so. Noch so viel mehr passiert auch gar nicht, deswegen fällt mir auch nichts mehr ein. Okay, also jetzt kann ich außerdem noch, das wische ich jetzt nicht mehr zurecht, nicht diese Einsen und Nullen hier mit der 1 und der 0 jeweils identifizieren, ja? Also diesen hier.
Genau, von diesem X3, der geht dann nach hinten von der 1, also 1 und 0 ist das gleiche Schema wie links von X2.
Ach so, warte mal. Ja, hier können wir mergen, nicht? Genau. Ja, genau. Also diese beiden hier, genau, diese beiden hier sind nämlich eigentlich gleich. Genau, richtig. Ja, also wenn ich hier anfange zu mergen, nee, die sind genau im Gegensatz, die sind nicht gleich, genau, stimmt, nee, eben, haut doch nicht hin. Nee, also jetzt.
Ja, achso, ja, okay, ja.
Ne, also, ja, nee, also ich muss auch sagen, ich sehe gerade nichts und wenn ich jetzt mal die Knoten nachzähle, Moment, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 über plus die 0 und die 1, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, also wir haben so viele Knoten wie im Skript auch, also zumindest mir ist anscheinend nicht mehr an Reduktion eingefallen als das hier. So, gut, ist auch kommt nicht so drauf an. Also der Witz ist, man kann also diese Dinger systematisch reduzieren und bekommt dann oft relativ kleine Repräsentationen. Und das ist eben, ja, gut, da gibt es noch einen Reduktionssatz, der mir also sagt, dass ich jedes solche OBDD in reduzierte Form bringen kann. So, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist das Folgende. So, die folgende hübsche Tabelle über die Schwierigkeit von ja, Berechnungs- und Entscheidungsproblemen in Aussagenlogik. Und zwar folgende Probleme. Gültigkeit. Also irgendwie mag die Luftfeuchtigkeit nicht, die Kreide. Gültigkeit, Erfüllbarkeit, Negation, Disjunktion, Konjunktion. Das hier sind jetzt Berechnungsprobleme. Ja, wie berechne ich wie berechne ich zum Beispiel die Negation einer Formel? Ja, das wäre hier unser. Unser erster Formalismus. Ja. Uneingeschränkte aussagenlogische Formeln. Ja, das ist ein Formalismus, in dem ich über boolesche Funktionen reden kann. Dann kann ich mit konjunktiven Normalformeln boolesche Funktionen spezifizieren. Dual natürlich auch mit disjunktiven Normalformen. Ja, und ich weiß, dass die jeweils alle funktional vollständig sind, weil ja von über Formeln weiß ich es halt, beziehungsweise, naja, man weiß es eigentlich, am leichtesten weiß man es über DNFs, nicht? Also das ist der Formalismus, von dem ich am leichtesten sehe, dass er funktional vollständig für Aussagenlogik ist, denn, also funktional vollständig für boolesche Funktionen. Wie sehe ich das? Also eine boolesche Funktion, die beschreibe ich ja erstmal über eine Wahrheitstafel, ja, das ist so die Urform der boolschen Funktion, ja. Ich tabelliere sie einfach, also was weiß ich, ich habe hier, keine Ahnung, a, b, f jetzt als boolesche Funktion von a und b, ja, da habe ich hier falsch, war, sowas, ja, und dann habe ich hier, was weiß ich, hier habe ich falsch, war, falsch oder was auch immer, ja. Also jetzt habe ich hier zufällig gerade mal XOR angegeben, ja. War jetzt unabsichtlich. Wie bastel ich daraus eine DNF? Okay, da warte ich jetzt drauf. Also, wie übersetze ich so eine Wahrheitstafel in eine disjunktive Normalform, dass es ging? Nicht? Normale disjunktive Normalform heißt, es ist eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen. Genauso. Nicht? Also, nochmal laut für alle. Also, ich gucke, nehme mir die Zeilen raus, die true liefern. Und aus jeder solcher Zeile lese ich eine Konjunktion von Literalen. Ja, also, hier, das hier ist A und nicht B. Oder, achso, jetzt habe ich es falsch rum. Also, das ist diese Zeile hier. Und darüber haben wir nicht A und B. So, also sind alle funktional vollständig, also können jede boolesche Funktion ausdrücken. Wie gesagt, so sieht man es für DNFs und weil wir wissen, dass die sich alle ineinander transformieren lassen, gilt es für die anderen auch. Beziehungsweise, ja, DNFs sind ja Formeln, also erben die Formeln es automatisch und weil ich jede Formel in eine CNF übersetzen kann, erben es die CNFs. Okay, und dann gibt es eben, wie gesagt, diese OBDDs. Ja, für Formeln haben wir uns da schon mal drüber Gedanken gemacht, was da steht, so zum Teil jedenfalls. Ja, wir haben, wir wissen, Satz von Cook, ja, Erfüllbarkeit von Formeln ist NP vollständig, Gültigkeit entsprechend Co-NP vollständig. Beziehungsweise wird der Satz von Cook sogar für CNFs eigentlich bewiesen, so genau gesagt sogar, man kann sogar einschränken auf das sogenannte Dreisatzproblem, also reichen mir CNFs mit Klauseln der Länge höchstens 3, das heißt also hier bleibt das genauso. Nee. Entschuldigung, also hier bleibt es genauso, das ist das. So, der Rest der Tabelle ist vielleicht zunächst mal nicht ganz so klar. Fangen wir hier an. Also, wie schwierig ist es, eine Formel zu negieren, also eine boolesche Formel?
Konstant.
Was? Konstant, nicht? Also, ich kann ja die Negation einfach davor schreiben. Das ist also O von 1 und, naja, gut, nachdem man das einmal gerafft hat, okay, kommt es ein bisschen natürlich jetzt drauf an, wie ich Formeln repräsentiere. Ja, sage ich mal, also ich sage mal, Formeln sind Datenstrukturen, die liegen auf dem Heap rum. Ja, und wenn ich also zwei Formeln schon auf dem Heap liegen habe und ich will die will davon die Disjunktion bilden, dann mache ich einen neuen Knoten auf dem Heap und verlinke den mit den beiden vorhandenen Formeln. Das ist dann auch O von 1 und für Konjunktion natürlich genauso. So. Wie sieht das aus mit CNFs? Wie sehe ich, ob eine CNF gültig ist? Wie schwierig ist das? Also man muss die erste Frage zuerst beantworten. Ne? Wann ist denn so eine CNF überhaupt gültig? Das muss man erstmal charakterisieren. Nicht? Also eine CNF ist eine Konjunktion von Klauseln und diese Klauseln sind Disjunktionen von Literalen. Die Klauseln müssen alle gültig sein, ja, das ist die erste, also eine Konjunktion ist dann gültig, wenn ihre beiden Konjunkte oder alle ihre Konjunkte erfüllbar sind, ja. Vorsicht, das gilt nicht für Erfüllbarkeit, ja, also wenn zwei Formeln erfüllbar sind, ja, ist ihre Konjunktion noch lange nicht erfüllbar, weil sich ja die beiden Wahrheitsbelegungen, die ich brauche, um das linke und das rechte Konjunkt wahrzumachen, widersprechen können. Ja, aber Gültigkeit sagt ja, für jede Wahrheitsbelegung ist die Formel wahr. Ja, das überträgt sich ohne weiteres auf Konjunktion. Ja? Wenn also für jede Wahrheitsbelegung alle Konjunkte wahr sind, dann ist natürlich auch für jede Wahrheitsbelegung deren Konjunktion wahr. So, also eine CNF ist gültig, wenn alle ihre Klauseln gültig sind. Okay, und wann ist eine Klausel gültig?
Wenn es einmal geht mit jeder Klausel A oder nicht A einmal enthält.
Genau, ne? Eine Klausel ist nur dann gültig, wenn sie zwei sich so ergänzende Literale enthält. Also so einmal sowohl A als auch nicht A. Nicht? Nicht? Dann ist sie natürlich gültig, denn da steht da unter Annahmen A oder nicht A drin, ja, und dann ist das halt sofort wahr. Und man sieht aber auch ganz leicht, dass eine Klausel sonst eben nicht gültig ist, denn wenn das nicht der Fall ist, ja, dann habe ich eben keine Doppelung in den Atomen, wenn ich durch die Klausel durchgehe. Das heißt, ich mache für jedes Atom genau das Gegenteil von dem, was in der Klausel steht. Das kann ich, weil ich keine solchen Konflikte habe, nicht? Und dann ist die Klausel falsch. So, das heißt also, eine Klausel ist gültig, wenn sie zwei komplementäre Literale enthält, und CNF ist gültig, wenn alle ihre Klauseln gültig sind. Wie kompliziert ist es also zu checken, ob eine Klausel gültig ist, eine CNF gültig ist? Ja. Das geht in linearer Zeit. Ja, gut, lineare Zeit ist keine wohl definierte Komplexitätsklasse, insofern, also Polynomialzeit, ja, also nicht, aber beziehungsweise ist es sogar noch in einer Komplexitätsklasse unterhalb von P, ja, also das nee, in O von 1 geht es nicht, ja, O von 1 würde ja heißen, ich muss mir den Input gar nicht angucken, das reicht jetzt nicht. O von 1 ist eine Komplexitätsklasse, ja. Also wohl definiert heißt unabhängig von Wechsel des Berechnungsmodells in vernünftigem Rahmen. Ja? Und Dinge, die ich zum Beispiel auf einer Random Access Maschine in linearer Zeit lösen kann, die kann ich auf einer Turing-Maschine noch lange nicht in linearer Zeit lösen. Ja? Das liegt daran, dass diese Maschinenmodelle alle unterschiedliche Ansichten haben, wie lange es dauert, auf Speicher zuzugreifen. Ja, in der Random Access Maschine kann ich also in konstanter Zeit auf beliebig große Speicherzellen zugreifen. Ja? Das ist nicht realistisch, aber gut, ist halt nur ein Modell. In der Turing-Maschine, ja, da brauche ich ganz, ganz lange im Zweifelsfall, um auf eine Speicherzelle zuzugreifen. Wenn die Speicherzelle ganz am Ende meines langen Bandes ist, dann muss ich also den Kopf nach rechts fahren und nochmal den Kopf nach rechts fahren und nochmal den Kopf nach rechts fahren und so weiter, bis ich endlich da am Ende meines Bandes angelangt bin. Das ist ein sehr konservatives Modell. Ganz so lange dauert es real dann doch nicht. Ja, nicht, also für die Definition aber davon, was Polynomialzeit ist, macht das keinen Unterschied, ja, weil das alles nur so logarithmische Faktoren sind, ja. Das ist also was in Polynomialzeit berechenbar ist, das ist auf allen Maschinenmodellen dasselbe, dagegen was in linearer Zeit berechenbar ist, durchaus nicht. So. Nee, das hier heißt logarithmischer Platz. Ja, also ich habe nur logarithmischen Platzverbrauch. Was heißt logarithmischer Platzverbrauch? Also ich darf praktisch noch nicht mal den gesamten Input einlesen in den Hauptspeicher. Ja, denn dann habe ich ja schon linearen Platzverbrauch. Also ich habe sublinearen Platzverbrauch. Und was das heißt für die Programmierpraxis ist einfach, ich habe nichts zur Verfügung, außer eine Anzahl Pointer, und diese Anzahl ist vorher festgelegt, wie viele, eine Anzahl Pointer in Input. Ja, mehr habe ich praktisch an Speicher nicht zur Verfügung. Und das ist aber, und ansonsten nur konstanten Speicher, den ich im Zweifel irgendwie in den Zuständen unterbringe, ja. Und erkennbar funktioniert das so, ja. Also ich muss irgendwie einen Pointer haben, der mir sagt, in welcher Klausel ich gerade bin, ja. Und da brauche ich einen Pointer, der mir sagt, wo ich das letzte Mal irgendwie ein A gefunden habe oder so, ja. Gut, ein Ausprogrammieren ist jetzt eine Übung, ja. Aber ich brauche erkennbar nur ein paar Pointer in meinen Input, mit denen ich halt da durchfahre und gucke, ob ich da in jeder Klausel irgendwie so ein Literal doppelt finde. Ja? Na, also ich brauche praktisch einen Pointer auf Literal 1, dann habe ich einen zweiten Pointer, der nach rechts durchläuft, ob er das Literal nochmal umgekehrt findet. Und wenn nicht, dann rücke ich den ersten Pointer einen weiter, gucke, ob ich das Literal nochmal umgekehrt finde und so weiter. Ja? Und wenn ich mit einer Klausel durch bin, dann fahre ich meine Pointer zur nächsten Klausel weiter. So, na, also ich komme, behaupte ich, mit... Wie viel? Ich schätze, man kommt sogar mit zwei Pointern aus. So, nicht? Also das und ja, okay, nicht? Und warum ist ein Pointer logarithmisch? Nun, wenn ich einen Input der Länge n habe, ja, dann muss mein Pointer praktisch Zahlen bis Länge n, bis Größe n enthalten können und dafür braucht er log n viele Bits. Nicht? Also deswegen logarithmischer Platz. So, okay, wie sieht das also hier bei den DNFs aus? Ja? Genau. Über Kreuz und mit dem Coda vor, genau. Das heißt, hier kommt CoNP raus. Ja? Also eine DNF ist dann gültig, genau, wenn ihre Negation als CNF unerfüllbar ist. Nicht? Das heißt, wir haben hier CoNP, weil wir auf die Negation hiervon reduzieren, auf Unerfüllbarkeit. Und hier würden wir ja CoL kriegen, aber das ist eine deterministische Klasse, deswegen L. Ne? Okay, wie sieht das hier aus mit Negation? Da machen jetzt Kategorien wie P und NP keinen Sinn mehr, nicht? Weil das, also ja, NP zumindest nicht, nicht? Weil diese ganzen nicht-deterministischen Klassen zumindest, die machen nur Sinn für Entscheidungsprobleme. Nicht? Die muss man wesentlich anders definieren, wenn man Berechnungsprobleme haben will. Also wie lange brauche ich, um eine CNF zu negieren? Und natürlich dann eine CNF rauskriegen will. Ne? O von N, wie mache ich das?
Ja, wenn der erste Morgan an, und dann habe ich hier die Klausel negiert. Und dann habe ich, wenn ich das auf die Klausel nochmal an, dann kriege ich halt genau die negierte Mutter raus.
Ja, aber dann habe ich, was für eine Form? Da kommt eine DNF bei raus, ja? Nicht? Also klar, von CNF zu DNF negieren, ja, O von N, ich stimme zu. Genau. Genau. Sprich? Ja, ja, nicht? Also, ich mache mal exp-Punkt, weil also exp-Time wäre erstmal ja eine Klasse von Problemen und nicht eine Klasse von Berechnungen. Also, ich brauche exponentiell lange, allein schon deswegen, weil das, was ich rauskriege, womöglich exponentiell groß ist. Ja, also, das werde ich nicht in subexponentieller Zeit hingeschrieben kriegen. Genauso natürlich hier bei DNFs, ne? Weil ich dann die mühsam renormalisieren muss, also die Negation macht mir praktisch eine Normalform kaputt. Wie sieht es aus bei Konjunktionen oder fangen wir an mit Disjunktionen von DNFs vielleicht? Wie schnell geht Disjunktion von DNFs? Was?
Schnell,
nämlich wie schnell? O von 1, nicht? Gut, und entsprechend natürlich Konjunktion von CNFs. Und die dann fehlenden Einträge. Ja, ja, nicht? Also ich mache mir die kann die Konjunktion erstmal bilden, zum Beispiel hier bei DNFs, ja. Aber das macht mir meine Normalform kaputt. Ich muss anschließend renormalisieren und das dauert im Zweifel exponentiell lange. Hilft alles nichts, ne? Also. Weil es nur eine binäre Konjunktion ist, ne? Ich glaube nicht, dass das geht, ne? Was haben wir? Also, wenn wir es jetzt wirklich mal probieren, ja. Also wir haben ungefähr so, ja. Ich lasse jetzt mal die genaue Spezifikation, wo lang die Indizes laufen, weg. Ja, das wird dann unangenehm, weil die ja unterschiedlich lange laufen. So, und dann mache ich davon eine Disjunktion mit sowas hier. Ja? Nicht? Also die Ls, die stehen für Literale, Index oben 1 und hier oben 2 heißt links und rechts sind verschiedene. Ja? So, ja, was muss ich machen? Also ich muss kann man das überhaupt so aus dem Stand sehen, wie das geht?
Ja, wir haben den, lassen wir die linke Seite teilen wir auf, die rechte Seite lassen wir einfach gleich, dann haben wir ganz viele Konjunktionen, das ist Funktion. Und dann haben wir da stehen.
Moment. Ich mach mal, damit man nachher die Dinger wiedererkennt. Moment. Mache ich hier mal so Markierungen für die Indexmengen dran, ja.
Müsste ich die Konjunktion über I1 haben und dann die Vereinigung von, also Klammer auf, dann habe ich doch die Vereinigung von J, was ist das, 1i
oder so? 1i soll das heißen, ja.
Genau.
So, also wir wollen einfach umklammern praktisch, ja? So, Moment, ist das richtig, dass man das einfach umklammern darf? Das glaube ich jetzt fast nicht. Ja, doch, ich kann, genau, das stimmt. Ich kann das hier praktisch. Also ich kann den ganzen Teil hier, das stimmt, den kann ich hier von rechts drunter ziehen unter diese Konjunktion. Das ist schon mal wahr. Und dann kann ich. Das hier reinziehen. Ja, das heißt, jetzt machen wir mal wirklich. Also Konjunktion über I1 und dann haben wir hier in Konjunktion über I2 Disjunktion über J1i L1ij oder achso, und jetzt müssen wir hier irgendwie I1 dran schreiben natürlich. Und hier haben wir Disjunktion über J2, I2, L2, I1, I2, J, irgend sowas. Das ist im Prinzip jetzt tatsächlich das, was wir wollen. Es überrascht mich jetzt etwas, dass das so einfach gehen soll. Ja, also ein einzelner Konjunktionsschritt, der verursacht noch keinen Blow-up. Das ist richtig. Ja, also das ist jetzt. Ja. Also hier, also ein gewisser Blow-up ist schon da. Den sieht man jetzt, glaube ich, noch nicht. Warte mal. Ja.
Jetzt hat man halt I1 mal I1 mal I2 mal J1 plus I1 mal J2.
Ja, also genau, hier, das ist ein gutes Maß der Größe, ja. Also das hier ist, also wenn wir hier mal wieder zurückklammern in die ursprüngliche, ne, also hier haben wir. Naja, ich mach mal nur J1 dran, also das größte unter denen, sagen wir mal, ja. Und hier plus. Jeweils das größte J2 und dagegen haben wir hier I1 mal I2 mal Summe der J-Größen, ne? So ungefähr. Ja? Also modulo, dass ich hier irgendwo noch ein Max reinschummeln muss jeweils. So, man sieht also es ist schon ein Blow-up. Ja? Also es ich kriege halt, wo ich vorher eine Summe hatte, mehr oder weniger hier ein Produkt der I's rein. Ja? Ja. Genau. Das heißt also hier, also um es wirklich exponentiell, also gemeint ist das hier, dass ich das also mehrfach mache eventuell. Also wenn ich so eine Kette von Konjunktionen habe, kriege ich damit insgesamt exponentiellen Blow-up, richtig. Von einer einzelnen Konjunktion kriege ich noch keinen. Das stimmt. So, dann machen wir uns mal kurz Gedanken darüber. Wir können es nicht fürchterlich fundiert machen, weil wir jetzt, uns damit nicht so tief befassen wollen. Aber wie schwierig mag es wohl sein, Gültigkeit einer oder Erfüllbarkeit eines OBDDs rauszukriegen. Eins, das schon fertig dasteht. Ja, also dass dann der Input ist. Na, logarithmisch glaube ich jetzt nicht. Ja, was muss ich denn machen? Also jetzt erstmal, bevor wir die Komplexität überlegen, was muss ich denn tun?
Über die ganzen 1 und 0 überlaufen und schauen, ob alles 1 sind oder...
Schauen, ob jeder Pfad zu einer 1 führt oder halt beziehungsweise ob es einen Pfad gibt, der zu einer 1 führt.
Genau, ne? Also nehmen wir mal Erfüllbarkeit. Ja, also ich muss checken, ob ich überhaupt die 1 erreiche. Ja, also es ist nichts als Erreichbarkeitsprüfung in Graphen. Ja, nicht? Also es ist einfach nur Tiefensuche. Tiefensuche ist eher ja, was ist das? Ja, lineare Zeitmodul oder Tatsache, dass das keine, wie gesagt, wohl definierte Komplexitätsklasse ist. Also, nicht, das geht in Polynomialzeit. Wohlgemerkt, beim OBDD, ja? Also beim BDD, also der nicht ordert ist, wird's ein bisschen schwierig, weil ich dann nämlich womöglich längs eines Pfades eine Variable zweimal kriegen kann, ja? Und da muss ich mir gemerkt haben, wo ich bei der Variable, als ich sie letztes Mal gesehen habe, langgelaufen bin. Denn ich kann nicht, wenn ich die Variable einmal sehe, bei 1 langlaufen und das nächste Mal bei 0 langlaufen. Ja, das ist also unter anderem das, was wichtig ist an diesem Begriff des OBDDs. Ich habe eine Garantie, dass ich, egal auf welchem Pfad ich langlaufe, ich jede Variable höchstens einmal sehe. So, ne, und das heißt, ich brauche keine Buchführung zu machen, ob ich eine Variable schon mal gesehen habe oder nicht, sondern ich muss nur Erreichbarkeit prüfen und wie gesagt, das ist also in polynomieller Zeit einfach per Tiefensuche machbar. Beziehungsweise, ja, wenn ich den Graphen richtig normalisiert habe, ja, je nachdem, ja, also wenn ich hier in einem geeigneten Sinne reduzierte OBDDs baue, ja, die also alles rausschmeißen, was überflüssig ist. Naja, wenn ich die 1 nicht erreichen kann, dann steht sie als Knoten irgendwo rum, aber ich komme nicht hin. Ja, dann ist sie überflüssig und dann ist die Reduktion tatsächlich so gebaut, dass das dann auch rausgeschmissen wird. Ich meine, das ist die zweite Optimierung, die ich eben vergessen habe. Ja, also wenn ein Knoten einfach nicht mehr erreichbar ist, ja, dann wird er entfernt. So. Und in dem Sinne, ja, wäre also schon bei der Konstruktion des OBDD, wenn die 1 nicht erreichbar ist, dann die 1 entfernt worden und dann kriege ich also in O von 1 raus, ob das Ding erfüllbar ist oder nicht. Ja? Muss nur gucken, ob der Knoten 1 eben da ist oder nicht. So, und dann, ja, wie negiere ich ein OBDD? Man kann natürlich einfach die 1 und die 0 vertauschen. Ja, das ist also auch in O von 1. Hier machen wir mal Pünktchen. Es ist nicht völlig straightforward, wie es geht. Ja, also man muss ein bisschen arbeiten, um eine Konjunktion oder eine Disjunktion von zwei OBDDs zu bilden, insbesondere wenn man sie hinterher womöglich wieder reduziert haben will. Aber es ist nicht so fürchterlich schwer und es gibt mir also, auch wenn ich das mehrfach nacheinander mache, keinen exponentiellen Blow-up, sondern es funktioniert einigermaßen vernünftig. So, nicht? Also OBDDs sind so ein relativ angenehmer Kompromiss zwischen vielen diesen Sachen. Die Hauptmessage ist ja, wenn ich mehrere Formalismen habe, die mir im Prinzip alles das Gleiche ausdrücken, ja, also die Ausdrucksstärke all dieser Formalismen in der linken Spalte da ist ja immer gleich. Ja, also die reden alle, die sind einfach alle funktional vollständig für boolesche Funktionen. Und trotzdem kann ich eben völlig unterschiedliche Komplexitäten kriegen für meine Schlussfolgerungs- und Formelkonstruktionsprobleme. So, okay, das war die Message. Dann, jetzt haben wir dafür länger gebraucht, als ich wollte. So, wir machen nochmal Resolution. Das ist im Wesentlichen Wiederholung. Wer war nicht in Gloin? Einer. So, also. Also der Resolutionsalgorithmus ist ein Erfüllbarkeitsprüfungsalgorithmus, also dem werfe ich was Aussagenlogisches zu und er sagt mir, ob es erfüllbar ist oder nicht. Genauer gesagt, arbeitet er auf konjunktiven Normalformen. Und noch genauer gesagt, arbeitet er auf konjunktiven Normalformen in Mengennotation. Mengennotation heißt, ich schreibe Klauseln als Mengen von Literalen und CNFs als Mengen von Klauseln. Das ist jetzt nicht nur eine Notationssache, sondern zum Beispiel heißt das, dass diese Klausel hier, A oder A, wirklich dieselbe Klausel ist wie A. Ja, das ist, macht mir diese Mengenschreibweise schön klar. Ja, die Menge, wo also A jetzt als Element zweimal drin ist, ist schlicht und einfach dieselbe Menge wie die, wo ich A nur einmal reinschreibe. Ja, also eine Menge hat keinen Zähler, wie oft sie gewisse Elemente enthält oder nicht, sondern sie enthält halt ein Element nur oder sie enthält es nicht. So, und Sonderstück an Notation, die leere Klausel, die schreiben wir als das Quadrat und es ist nicht zufällig dasselbe Quadrat, wie halt am Ende von mathematischen Beweisen steht, das QED-Quadrat. Ja. Und der Algorithmus ist schnell beschrieben, iteriert die Anwendung einer Regel, und zwar dieser hier. Ich stelle mir vor, ich hätte eine Klausel, für Klauseln schreibe ich ja C, eine Klausel in meiner CNF und die enthält ein positives Literal. Und ich habe eine weitere Klausel in meiner CNF, die enthält das entsprechende negative Literal. Dann schmeiße ich die beiden zusammen und vergesse aber die beiden Vorkommen von dem A. So, Anwenden dieser Regel heißt, ich füge, wenn ich das hier in der CNF finde, die Konklusion zur CNF dazu. So, ich iteriere das so lange wie möglich. Machen wir uns gleich drüber Gedanken, wie lange es denn möglich ist. Und jetzt mal ganz knappe Beschreibung. Wenn ich dabei irgendwann die leere Klausel erzeuge, breche ich ab mit der Antwort Nein. Also Nein heißt, weil das ein Erfüllbarkeitsalgorithmus ist, die CNF ist nicht erfüllbar. Ansonsten, wenn ich irgendwann aufhöre, die Regel anzuwenden, weil es nicht mehr geht und die leere Klausel nicht erreicht ist, sage ich ja. So, das ist Resolution. Ja, gut, das ist jetzt also ein Algorithmus. Und bei so einem Algorithmus muss man sich ja mehrere Dinge fragen. Ja? Also erstens, das Erste, was man sich überhaupt bei jedem Algorithmus fragt, ist, terminiert denn der überhaupt? Und zweitens, wenn er terminiert, gibt er dann richtige Antworten. Das Erste zuerst. Warum terminiert der Algorithmus? Rausschmeißen, wohlgemerkt, nur hier wird das Literal rausgeschmissen, ja, in der Klausel, die wir dazufügen. In der CNF an sich bleibt es da, weil wir diese beiden Klauseln drin lassen. Also wir schmeißen diese beiden Klauseln nicht weg und können die insbesondere weiter verwenden, ja, also wir vergrößern die CNF immer nur, also nehmen solche Konklusionen hier mit dazu. Wir tun das natürlich nur dann, wenn die noch nicht drin ist, ja, also wir... Also so lange wie möglich heißt, naja, also ich meine, wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich es natürlich immer wieder machen, ja, das ist sinnlos, ja, also ich meine, also so lange wie möglich heißt, ich mache es nur, solange es auch was bringt, also sprich, solange der Kerl hier noch nicht tatsächlich drin ist. Genau, nicht? Also wir haben einen begrenzten Vorrat an Klauseln, die wir dazufügen können, irgendwann sind die alle. Ja, irgendwann heißt nach wie langer Zeit, wie viele Klauseln haben wir? Also so grob. Was? 2
hoch n, wobei n die Anzahl der 3 hoch n, wobei n die Anzahl der Literale.
Ja, ne? Also. Naja, nicht an Literalen, sondern an Atomen, würde ich mal sagen. Warum 3 hoch n?
Ja, positiv, negativ oder gar nicht.
Positiv, negativ oder gar nicht. Ne? Gut, theoretisch eigentlich 4 hoch n, ja, positiv, negativ, gar nicht oder beides. Ne? Also ja, könnte theoretisch sein, je nachdem, 3 hoch n oder 4 hoch n, je nachdem, ob wir jetzt sagen, wir normalisieren das vorher weg oder nicht. Ne? Klar, so ein... Eine Klausel, die ein Literal positiv und negativ enthält, die können wir einfach rauskicken. Ne? So, das ist das mit der Terminierung. Also, ja, also natürlich in exponentieller Laufzeit. Das ist ein... Ja, zwar nicht deterministischer Algorithmus, aber einer, den wir determinisieren können, wie wir wollen. Also ich, ne, also die Beschreibung des Algorithmus ist nicht deterministisch. Da steht nur, wende mal irgendwie diese Regel an, wenn du kannst. Wenn man mehrere Arten hat, die Regel anzuwenden, kann man es sich aussuchen. Aber das kann man eben auch tatsächlich. Ja, also es wird nicht spezifiziert und ich kann also beliebig sagen, okay, ich mache hier lexikalische Ordnung und mache immer den Regelmatch, der in der lexikalischen Ordnung am weitesten vorne steht oder sowas, dann wird es ein deterministischer Algorithmus. Der kann also vermutlich nicht unterhalb von Exponentialzeit laufen. Es sei denn, es ist eben doch p gleich np. So, nicht? Also wir sind nicht überrascht, dass er exponentiell lange läuft. So, dann haben wir... folgendes Lemma. Wenn ich mir die Prämissen dieser Regel hernehme, dann stelle ich fest, dass die Konklusion tatsächlich eine logische Folgerung daraus ist. Ja, also das ist gewissermaßen eine korrekte Schlussregel auf der Ebene von Klauseln. Jetzt, nicht? Also wie gesagt, ich verwechsel weiter Klauseln und Formeln und schreibe also, oder Mengen und Formeln und schreibe also hier fröhlich hier logische Folgerung auch zwischen solchen Klauselmengen hin. Seht jeder, warum das so ist? Ja. Genau so, ja. Ne, also nochmal, wir machen eine Fallunterscheidung. Ja. A kann wahr sein oder falsch. Per Symmetrie machen wir nur, also ohne Einschränkung, nur einen der beiden Fälle. Ja, also nicht. Nicht, also ohne also Kappa erfülle die linke Seite, so fängt das an. Ja, also ich muss mir hernehmen eine Wahrheitsbelegung, die meine Annahmen wahr macht und zeigen, dass sie dann auch meine Konklusion wahr macht. Ohne Einschränkung ist Kappa von A mal gleich wahr. Ja, der andere Fall ist symmetrisch. Ja, wenn Kappa von A gleich wahr ist, nun, Kappa macht 1 der Literale in dieser Menge hier wahr. Dieses ist es nicht. Also macht es 1 der Literale in D wahr. Ja? Also Kappa erfüllt D und dann erst recht Kappa erfüllt C vereinigt D, haben wir vorhin schon festgehalten. Nicht? Je größer eine Klausel ist, umso schwächer ist sie. Also mit anderen Worten, wenn Kappa 1 der Literale in D wahr macht, dann ist dieses Literal ja auch in C vereinigt D. Also macht Kappa 1 der Literale in C vereinigt D wahr, also erfüllt es C vereinigt D. So. So, mit anderen Worten, ja, wenn ich diese Konklusion der Regel hinzufüge zu meiner CNF, dann ändere ich ihren Erfüllbarkeitsstatus nicht. Ja? Wenn sie vorher erfüllbar war, ja, dann gibt es ja eine Wahrheitsbelegung, die diese beiden Prämissen erfüllt, insbesondere, ja, also oder diese Wahrheitsbelegung erfüllt diese beiden Prämissen dann, die erfüllt dann nach meinem Lemma auch die Konklusion, das heißt also auch die vergrößerte CNF ist dann noch erfüllbar. Yes, das heißt also damit. Damit hat der Algorithmus also auf jeden Fall recht, wenn er Nein sagt. Ja, denn wenn er Nein sagt, dann ist die leere Klausel eine logische Konsequenz von dem, was vorher da war. Und die leere Klausel ist natürlich unerfüllbar. Ja, die leere Klausel ist die leere Disjunktion und die ist falsch. Ja, denn eine Wahrheitsbelegung müsste ein Literal aus der leeren Klausel wahr machen, um sie zu erfüllen, aber da sie kein Literal enthält, kann die Wahrheitsbelegung das nicht. Also halten wir fest, diese leere Klausel, die steht für falso. So, das heißt also, das Eigentliche, was man jetzt zu zeigen hat, ist, dass die Antwort ja, wenn sie gegeben wird, richtig ist. Ja, das ist der, gut, dass das der schwierigere Teil des Ganzen ist, das ist nicht überraschend. Typischerweise ist immer ähm, Ja, diese Art von Implikation, wenn irgendetwas erfüllbar sagt, dann ist die Formel auch tatsächlich erfüllbar. Das ist typischerweise die schwierige Richtung. Warum? Naja, weil das eben verlangt, dass man ein Modell tatsächlich angibt, also in diesem Fall eine Wahrheitsbelegung. Nicht? Man muss irgendwie jetzt rankommen an eine Wahrheitsbelegung, die sich allein dadurch ergibt, dass der Algorithmus stecken bleibt, ohne dass er die leere Klausel erreicht hat. Dazu formulieren wir jetzt erstmal die Situation, in der der Algorithmus abbricht, ohne die leere Klausel erreicht zu haben. So, wir definieren dazu, was es heißt, dass eine CNF-Resolutions abgeschlossen ist, und weil das so lange zu schreiben dauert, nennen wir das kurz RA. Also wir sagen, Phi ist RA genau dann, wenn sobald die Prämissen einer Anwendung der Resolutionsregel in Phi sind, dann auch die Konklusion der Resolutionsregel, das natürlich für alle C, D und A. So, mit anderen Worten, Phi ist resolutionsabgeschlossen, wenn ich durch Anwendung der Resolutionsregel nichts mehr zu Phi hinzufügen kann. So, das heißt also, sobald Phi resolutionsabgeschlossen ist, bricht der Algorithmus ab. Und zu zeigen ist somit an dieser Stelle, wenn Phi resolutionsabgeschlossen ist und die leere Klausel nicht erfüllt, enthält, dann ist Phi erfüllbar. So, das beweisen wir. Per Induktion, und zwar über die Anzahl Atome in Phi. Und diese Zahl nennen wir mal n. Ja, jetzt kommt immer die berühmte Frage aus Gleuen, nicht? Was ist der Induktionsanfang? Also bei n gleich 0, was passiert da? Was? Wir haben dann true, ne? Genau. Also sprich, wir sind erfüllbar. Warum? Nun ja, also, nicht? Wir müssen CNFs in Mengenschreibweise bauen, ohne Atome zu verwenden, ja? Gut, wie viele Klauseln gibt es ohne Atome? Nun eine einzige, nämlich die leere. So, und dann gibt es im Prinzip zunächst mal zwei CNFs ohne Atome, denn nicht, also eine CNF ist eine Menge von Klauseln. So, ich habe eine Klausel ohne Atome, die kann jetzt also in meiner CNF drin sein oder nicht drin sein. So, hier ist aber angenommen, dass sie eben gerade nicht drin ist, ja. Also, ist Phi die leere Klauselmenge und die kodiert gerade true und das ist natürlich erfüllbar. So, und als Induktionsschritt machen wir den von weniger als n Atome auf n Atome, das heißt, ja, wir müssen irgendwie ein Atom loswerden. So. Wir nehmen uns mal ein Atom, nennen wir es A, das also in Phi tatsächlich vorkommt. So, und dann definieren wir, und an der Stelle muss ich den Beweis dann anschließend leider abbrechen, So, also wir wollen jetzt das A loswerden. Und das tun wir, indem wir auf zwei verschiedene CNFs reduzieren, die praktisch eine Fallunterscheidung darüber darstellen, ob nun das A wahr wird oder falsch. So, wir definieren also zunächst mal eine Klauselmenge phi angenommen A. Also die sagt uns, was müssen wir noch wahr machen, wenn A schon wahr wäre. So, wir nehmen uns der Reihe nach vor, die Klauseln aus Phi, C. So, wenn wir A wahr machen, können wir ja jede Klausel vergessen, die A enthält, denn die ist dann schon erfüllt. Das heißt, wir behalten nur die Klauseln C, die A nicht enthalten. So, die behalten wir zunächst mal über und dann gucken wir aber nochmal hin, wenn eine Klausel A nicht enthält, könnte sie ja nicht A enthalten. Und dieses Nicht-A, das gibt mir jetzt keinen Hebel mehr, die Klausel noch wahr zu machen, weil ich ja schon weiß, dass A wahr ist und Nicht-A somit falsch. Das heißt, das Nicht-A, das kann ich jetzt genauso gut aus der Klausel wegnehmen. So, wenn ich das gemacht habe, dann kommt also in dieser resultierenden Klauselmenge nirgendwo mehr das A vor. Ja, also weder positiv, weil ich die Klauseln, wo es positiv vorkommt, ganz rausgeschmissen habe, noch negativ, weil ich es aus den restlichen Klauseln eben, wo es negativ vorkommt, entfernt habe. So, und natürlich habe ich dual phi angenommen nicht A und das besteht aus allen Klauseln C ohne A, wobei jetzt nicht A nicht in C ist und C natürlich aus Phi stammt. So, das ist ein guter Punkt auch aufzuhören. Ja, also diese beiden Klauselmengen, die sind nachher, also die sind erstens jetzt für unseren Beweis hier entscheidend und die sind zweitens entscheidend für den Backtracking-Algorithmus, der nachher unseren Subchecking-Algorithmus DPLL unterliegt, der also sich gewissermaßen so als Extrakt hier aus dem Resolutionsalgorithmus gewissermaßen darstellt. So, das machen wir nächste Woche Montag und wir fangen dann außerdem an mit der Präsentation unseres Tableau-Systems. Bis dann.